was that to a nosedive?
Mega Böe von hinten.
Brauchen wir nicht reden.
Keine Chance. Schade.
Innerhalb von kürzester Zeit frischt der Wind bis auf 30 Knoten auf.
Absolutely flying. Top Gun, Jet Fighter Stuff.
Unüberhörbar die Freude beim norddeutschen Regattaverein.
Die paar Sekunden, die wir da standen und dann gesehen haben, wie die deutsche Flagge am Fahnenmast gesetzt wurde, war unglaublich emotional einfach.
An amazing race and a huge performance from Philip Bull, considering he was battling it out for those bronze medals.
And they're going for the Spinnaker again.
Hallo, salut und bonjour zu einer weiteren Folge Viel Wind und Nix. Heute mit einer Special Frankreich-Ausgabe. Warum? Weil mon ami Denis et Yann sind in hier in Südfrankreich. Salut Denis, salut Yann.
Comment ça va?
Bonjour.
Ça bonjour.
Ça va?
Ça va? Ça va?
Ja, Mann. Ja, hier ist alles mega gut, Flo. Wir haben hier Sommer, Sonne gefühlt. Ich habe immer gerne erzählt, wenn jetzt hier die Sonne auf uns scheint, nachdem wir die 3 Monate nicht gesehen haben, macht die Haut eine Riesenparty. Wie ist bei dir im grauen Kiel?
Ja, du, also zumindest an dem Tag, wo wir heute die Folge aufnehmen, scheint die Sonne.
Nee.
Das ist dann wieder einer von den Tagen, die ich an einer Hand abzählen kann, bis wir dann halt irgendwie mal im Mai angekommen sind. Von daher, heute ist ja auch mal schönes Wetter. Ich freue mich. Gute Laune.
Ja, das sind doch aber dann ideale Voraussetzungen, hier eine Folge aufzunehmen. Und
ja.
Flo, du bist auch der, der sich das Thema ausgedacht hat für diese Woche.
Ja, ich bin derjenige, der das Thema sich ausgedacht hat, und ich fange direkt mal an, weil ich, bevor ich jetzt das Thema erkläre, sind wir eh mittendrin. Also ich fange mal an. Was ich immer mehr irgendwie feststelle, was glaube ich auch durch diverse wissenschaftlichen Studien belegt wird, ist, dass die Affinität zum Handy und zweitens aber auch dieses blinde Verlassen auf sein Mobiltelefon vielleicht dazu führt, dass wir die ein oder andere Entscheidung treffen, die vielleicht nicht so sinnvoll ist, beziehungsweise wir das nicht hinterfragen. Ich gebe mal da ein Beispiel.
Machst du jetzt hier einen auf alten Mann?
Nee, ich mach einen auf wie blind vertraue ich der Technik? Also, Kiel an einem Sommertag, sonnig, morgens 9, 10, naja, vielleicht auch ein bisschen später noch, irgendwie, es ist schon mega warm. Windfinder sagt an, irgendwie geringer Gradient sind 3-4 Knoten aus ja, westlicher Richtung, alles klar, irgendwie, ich gucke auf mein Handy, sagt ja, Windfinder sagt den ganzen Tag irgendwie, das wird nicht mehr. Ich ziehe mir nur eine Boardshorts und ein Likebar an, segel raus. Was passiert? Typischer Seabreeze-Effekt, über Land bilden sich Quellwolken, da kommt der ganze Seabreeze-Mechanismus in Gang und wir haben auf einmal nicht mehr 2 Knoten Gradient, sondern bis zu 20 Knoten Seabreeze. Dementsprechend Windchill. Erstens, ich war nicht drauf eingestellt, oder der Segler war da nicht drauf eingestellt, dass es so viel Wind wird, und zweitens ist ihm auch arschkalt auf dem Wasser. So. Blindes Vertrauen einer App. Und ich frage mich an der Stelle, und das soll ein bisschen der Aufhänger sein für diese Folge, wie viel Wissen ist nötig im Segelsport, in welchen Bereichen und dann darüber hinaus auch vielleicht in welchem Alter, wie ist die Rolle des Trainers. Ja, so ein bisschen wollte ich mit euch mal in den Dialog gehen, ob es einfach reicht, seiner Windfinder-App blind zu vertrauen oder ob da ein bisschen mehr zugehört. Ja, und da freue ich mich auf einen spannenden Austausch mit euch.
Sozusagen geht es dir darum, Technik versus Erfahrungswissen.
Ja, noch ein mehr.
Noch ein mehr.
Technik versus Erfahrung versus Wissen. Also, ne, Wissen, also theoretisches Wissen in dem Fall.
Ja, stimmt natürlich, weil du hast ja zum einen die App, die dir das sagt. Und da muss man ja ganz klar sagen, dass, also wenn wir jetzt das Beispiel mit dem Wetter nehmen, was ja auch so wie du die Geschichte jetzt erzählt hast, geht es ja nicht nur um, dass dem Typen ein bisschen kalt ist, sondern es geht ja um Sicherheit. Und wenn wir das jetzt auf unsere Nische des Segelsports beziehen, dann geht es ja immer darum, schnell zu sein. Und dann ist natürlich auch doof, wenn einem kalt ist, segelt man ja langsam. Aber für viele, also für einen Großteil unserer Sportart, geht es ja einfach um wieder in den Hafen kommen, ja, oder wirkliche Sicherheit, wenn ich dann irgendwie mit mit der falschen Ausrüstung irgendwie auf der Ostsee fahre und dann plötzlich irgendwo kurz vor Finnland wieder rauskomme, halbtot, dann ist natürlich doof. Ne? Also, und da finde ich, bringen die Apps und der technologische Fortschritt einfach auch schon einen riesen Mehrwert mit, weil du einfach früher hast da über UKW deinen Wetterbericht angehört. Der war so großflächig, irgendwie so
südwestliche Ostsee.
Ja, genau, wirklich. Hier Ostsee zwischen Kiel und Bornholm, naja, so 4 bis 5, Böen 8. Ja, so. Und damit, naja, sind die Leute auch klargekommen, aber da ist natürlich schon so eine technische Lösung auf jeden Fall ein deutlicher Mehrwert. Und dann das, was du beschreibst, was halt passiert ist, dass die Leute sich dann irgendwie drauf verlassen und das Gehirn eigentlich ausschalten. Das ist natürlich dann auch nicht so richtig doof. Und dann kannst du dem Ganzen natürlich mit theoretischem Wissen begegnen oder halt einfach mit Erfahrung. Ne, du musst ja die,
mit beiden.
Oder mit beidem. Ja, das ist vielleicht eine spannende erste Frage. Hatten wir heute tatsächlich bei der Auswertung, da hat war die Frage, warum waren die denn auf der linken Seite schneller? Und dann hat das Kind gesagt, naja, da hat man ja Böen gesehen. Was ja erstmal die richtige, also goldrichtige Antwort ist. Ja? Und dann ging es aber dann in der Auswertung viel darum, warum ist denn dann da mehr Wind und Konvergenz und Wolken und Land und Abdeckung und hast du nicht gesehen. Und es wurde dann sehr schnell theoretisch. Aber dabei wurde fast so ein bisschen vergessen, dass das Kind erstmal die goldrichtige Sache gesagt hat. Nämlich, man hat gesehen, da ist Wind, also bin ich da hingefahren. Ne? Und das ist ja quasi dann eine Erfahrung, die da stattfindet.
Witzig. Bei mir in der Vorbesprechung, wirklich witzig, haben wir heute darüber gesprochen, dass bei solchen Windrichtungen ganz, ganz oft die Landseite besser ist, gerade wegen Divergenz und Konvergenz, weil man dort die Böen hat, weil dort die Winddreher sind, mit den Winddrehern kann man arbeiten, insofern den Weg abkürzen, die ganzen Geschichten. Habe ich alles lang und breit erklärt. Wir fahren raus, erste Kreuz, ein Sportler, tendenziell auch einer von den Besseren, fährt erstmal schön ganz weit auf der anderen Seite vom Land, also auf der Seeseite. Na? Zweite Kreuz ist er derjenige, ich habe es nicht kommentiert, gar nicht, der nach ganz links gefahren ist, also zum Land, und dann halt mit Riesenvorsprung gewonnen hat. Und das ist genau das, was wir gerade besprechen. Ne? Also der hat leider nicht zugehört, deswegen hat er keinen Wissen am Start gehabt, ja. Mhm. Hat dann aber draußen auf dem Wasser die Erfahrung gemacht, oh, links ist besser. Insofern, ja, Wissen schadet nicht.
Genau, und was ich mich dann immer frage ist an der Stelle, ist, wie viel Wissen braucht es oder wie wertvoll ist diese Kombination aus Wissen und Erfahrung? Also sprich, um mal ein Beispiel zu bringen, Kieler Woche, Laserbahn, irgendwie bei Westwinden, dass man mal, okay, immer links raus Richtung Land, Kante, Divergenz. So, ne? Jetzt ist die Frage, reicht dem Sportler oder reicht dem Sportler in einem gewissen Alter, weil er es halt auch gar nicht dann verarbeiten kann bis zu einem bestimmten Alter, die Aussage, okay, links raus, bis der Dreher kommt und umlegen. Oder aber ist es wertvoller, wenn man ihm vorher theoretisch erklärt, warum, also die Divergenz-Konvergenz-Effekte, irgendwie Steilküsseneffekte, was da irgendwie alles da auf der Laserbahn eine Rolle spielen, dass ihm das einmal erklärt, um dann dafür zu sorgen, dass er die Erfahrung macht und das kombinieren kann. Das ist ja die Frage, die ich mir stelle.
Genau, ja. Und also das kann man jetzt natürlich relativ nüchtern betrachten und da das Wort Pädagogik drüber schreiben. Ne? Ja. Das ist im Endeffekt ja genau das, was die Beziehung zwischen Lernenden und Lehrenden ausmacht. Dass der Lehrende die Verantwortung hat, genau zu filtern, wie viel Input kann ich geben, wie viel kann der verarbeiten, damit wir zum Ziel kommen. Also das ist ja...
Ja, wo steht der Schüler? Was weiß er schon? Was muss ich ihm beibringen? Und mit was ist auch zu viel, dass er tatsächlich da ankommt? Ja.
Im Verhältnis zu, dass das dann nachhaltig ist. Na, also, dass er das reproduzieren kann. Ja, das ist genau die Krux des Trainerdaseins, genau die Krux genau des Lehrenden. Na, also es ist ein guter Lehrer wird das sicherlich auch tun. Genauso wie hoffentlich alle Professoren, die nicht einfach nur am Pult stehen und vorlesen.
Gibt es da eine... Ja, kleiner Seitenhieb. Gibt's dann, ist das altersabhängig? Also, was mache ich mit quasi Kategorie, würde ich jetzt mal behaupten, sind so ob die Anfänger, also so 8- bis 10-Jährige, richtige Jugendliche, irgendwie zwischen 14 und 16 und halt Erwachsene über 20, sage ich mal.
Fragst du mich jetzt, weil ich mich als Experte outen muss hier, oder?
Nee, ich frage mal in Raum an jemanden, der vielleicht schon mit allen drei Altersklassen gearbeitet hat in der Vergangenheit.
Ja, okay, dann kann Flo ja antworten.
Also ich hab ja diesen Pädagogikansatz, also ich habe es ja nicht studiert, sagen wir so, ne? Aber ich habe halt mit den Altersgruppen gearbeitet und ich für mich kann sagen, dass das nicht eine Altersgruppe betrifft, sondern halt auch letztendlich wie affin und offen der Gegenüber ist. Hm. Also mal ein Beispiel, ich hatte selbst ich hatte ja das Glück, dass ich im Seniorenbereich, im Einhandbereich sowohl weiblich als auch männlich trainieren konnte. Und ich hatte in der Vorbereitung von Regatten irgendwie immer das Thema, dass gerade die weiblichen Seglerinnen immer ganz genau wissen wollten, was los ist. Irgendwie, also die musste ich mit Informationen zuballern. Ja. Während irgendwie die männlichen Segler irgendwie denen das so eine Quintessenz irgendwie reichte. Mhm. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob man das an einem Alter festmachen kann oder an einer Aufnahmefähigkeit, da fehlt mir jetzt das pädagogische Theoriewissen zu, wonach man das festmacht.
Also ich würde tatsächlich behaupten, dass du dann nur zufälligerweise da die Geschlechtergrenze getroffen hast.
Ja, das sowieso. Ja.
Mir fallen viele Jungs ein, die das eher so sehen. Und ich würde tatsächlich fast behaupten, dass Erwachsene das immer mehr erklärt haben wollen, bevor sie irgendwas versuchen. Kinder haben noch eher das blinde Vertrauen, dass wenn ein Erwachsener einem was sagt, mach das mal, das sind sie irgendwie gewohnt, das passiert den ganzen Tag und dann machen sie das einfach, ohne irgendwie relativ viel drüber nachzudenken. Und das führt ja zu einem aktiveren Lernen dann in der Regel. Und das ist ja eigentlich auch das, was man immer sagt, wenn man es macht, dann versteht man es, dann kriegt man es hin, dann kann man es besser. Das ist eigentlich, glaube ich, Quatsch ist, da so viel Theorie-Input vorher reinzutun unbedingt. Ein Beispiel aus meinem Leben ist, ich habe ja Lehramt studiert.
Wirklich?
Ja, ich habe ja mal Lehramt studiert. Und Lehrer, also der Lehrerberuf in Deutschland ist ein 5-jähriges Studium und dann eine 2-jährige Ausbildung. Und ich sage immer, dass der Lehrerberuf eigentlich ein Ausbildungsberuf ist und halt eben eigentlich kein Studium, weil du diesen sehr theoretischen Ansatz, den du da 5 Jahre durchkaust, sowohl in den Fächern als auch die Pädagogik da theoretisch durchkaust, das bringt dir eigentlich dann in dem Alltag, in der 8b, ja, nicht so richtig viel. Also
das kann so viel ins Studio bringen. Also das, was ich im Studio theoretisch gelehrt habe, bringt mich praktisch jetzt auch nicht
aber,
so weiter.
Aber warum machen wir den Quatsch dann überhaupt? Also
ja, wie gesagt, also, ich oute mich dann jetzt, ne? Ich habe ja vor allen Dingen, mein Schwerpunkt im Studium war ja Erwachsenenbildung und also auf der einen Seite Sport und auf der anderen Seite halt Erwachsenenbildung. Und Erwachsenenbildung ist halt an der Stelle spannend, als dass da steht ja ganz, ganz groß ein zentrales Wort und das ist das lebenslange Lernen oben drüber. Und hier geht es genau darum, was Flo gesagt hat. Die Methodik, Didaktik muss sich ja grundsätzlich, wenn es um ein Ziel geht, um ein Lernziel, am Klienten orientieren, also an dem Lernenden. Und das ist ein zentraler Punkt in der Erwachsenenbildung, dass du quasi deine Methodik, Didaktik entsprechend dem Alter anpasst. Ne? Und wenn ich das jetzt wieder, was wir die ganze Zeit diskutieren, mit dem Erfahrungswissen übereinander packe und mit meinen Erfahrungen, die ich in meiner Arbeit mit Kindern und Jugendlichen dann gemacht habe, das habe ich ja quasi nicht studiert, das habe ich ausgebildet bekommen als Trainer. Und dann würde ich dir ein bisschen widersprechen, Toni, weil meine Erfahrung ist, diesen erwachsenenbildungstheoretischen Ansatz wirklich viel zu erklären, damit die Erwachsenen das verstehen, unterschreibe ich. Ja. Mhm. Ich fahre aber extrem erfolgreich damit, das quasi ein bisschen downgegradet, aber den Kindern trotzdem zu erklären, warum was ist. Nicht mit dem Anspruch, dort wirklich eine 100%ige Erklärung zu haben, aber ich habe das Gefühl und auch die Rückmeldung, wie ich mir einbilde, dass wenn ich gewisse Dinge erkläre und auch transparent bin und sage, warum ich jetzt was wie mache, warum wir was wann lernen, auch das erkläre ich denen, dann fühlen die Lernenden, die Sportler in dem Fall, sich viel, viel ernst genommen. Ne? Man begegnet denen auf Augenhöhe und man hat somit auch eine lehrende, lernende Beziehung und kann deswegen mega effektiv mit denen arbeiten. Führt in meiner Praxis dazu, dass wir an vielen Stellen viel, viel weniger, also andere Gruppen sehe ich, die machen dreiviertel Stunde Auswertung, wo ich mich immer aus dem Pädagogischen heraus frage, Alter, die gucken, hören nach 10 Minuten eh nicht mehr zu. Mhm. Ja? Und dass es effektiver und nachhaltiger ist, da unterschreibe ich 1000 Bierdeckel, dass das daran liegt, wenn man sie abholt. Also dieses klassische Abholen, Mitnehmen, in die Lernlandschaft mit reinnehmen.
Das ist tatsächlich was wir auch, also was im Lernstudium auch stattfindet, dass man das Lernen effektiver ist, wenn die Schüler wissen, warum sie das gerade lernen sollen. Und da denken wir alle an unsere eigene Schulzeit zurück, wo wir irgendwie nach der Mathestunde gelässert haben, wozu brauche ich den Scheiß?
Okay, also Integrale braucht wirklich, das ist einfach, Analysis ist für den Arsch. Ja. Die Frage, die kann man trotzdem noch ganz, ganz oft wirklich stellen. Also warum kann man das, also warum werden Generationen damit getriezt, wo das wirklich ein ganz kleiner Prozentsatz nur braucht?
Also ich finde Integrale nicht so schlimm wie den Götz von Berlichingen, aber
das ist auch ein gutes Beispiel, okay. Ja. Okay, lassen wir das.
Lassen wir das, ja, unsere Narben. Ja. Nee, also es ist Fakt, dass Wissenstransfer besser ist, wenn die Leute, die das lernen sollen, wissen, warum sie das sollen, warum das jetzt stattfindet, mit welchem Ziel man das gerade verfolgt, was man macht.
Auch damit, darf ich kurz unterbrechen, weil auch damit schaffe ich wieder, habe ich ein Ziel als Lehrender, und zwar generiere ich so intrinsische Motivation. Mhm. Na, also du kannst, also das ist auch wieder so ein pädagogischer Grundansatz, immer diese Zielfrage so ein bisschen stellen, wo will ich hin, wie kann ich das Ziel erreichen, und eigentlich es geht erstmal darum, genau wie Toni sagt, ich will erstmal, dass der Bock hat mitzumachen und das ist intrinsische Motivation generieren. Ja? Und da kommen wir dann ganz schnell zum Thema Belohnung. Belohnung und Bestrafung ist ja auch da in dem Punkt drin. Ne?
Man vermittelt eigentlich, dass das erlernte Wissen am Ende die Belohnung ist. Also man legt da, warum man das braucht, und dann ist die Belohnung, ist, dass man es dann jetzt weiß oder gelernt hat. Das genau. Ist eine gute Sache.
Weil ich glaube, dann kommst du auch dann dazu hin, dass du sagst, wieder praktisch auf das Beispiel, ja, ich weiß, warum ich links rausgefahren bin. Und zwar mehr als nur, ja, weil der Trainer gesagt hat, ich soll links rausfahren. Genau. Ja? Also wie wieder bei Podolski, der Trainer hat gesagt.
Genau. Ja? So schieße ich. Aber ich bleibe in Köln. Also, aber ein wichtiger Punkt ist, bei diesem ganzen Methodik, Didaktik, das kann ich alles richtig machen, wie ich will. Ja, ich kann auch mein Sportlerinnen, mein Sportler, meine Lernenden intrinsisch motivieren, dass sie da Bock drauf haben. Aber effektives Lernen, und das ist auch wieder egal in welchem Alter, entsteht dann, wenn neben der Zielstellung, warum das Ganze gemacht wird, noch ein entscheidender Punkt dazukommt. Und ohne den geht gar nichts. Und das ist Reflexionsfähigkeit. Wenn du
musst du erstmal übersetzen, ja, genau.
Wenn du dich nicht hinterfragst, wenn du was haben wir eigentlich schon gesagt? Erfahrung. Also einfach das, was wir heute erlebt haben, ins Verhältnis zu setzen zu meinem theoretischen Wissen, ja, und dann mal drüber nachdenken, warum hat es nicht funktioniert oder warum hat es funktioniert, und sich einfach reflektieren, eine Über-Ich-Perspektive einnehmen, sich von oben angucken, wie hat man sich verhalten, sich vielleicht auch mal im Spiegel angucken, all solche Sachen, und sich hinterfragen. Und dann nicht hinterfragen und sagen, jetzt bin ich aber schlecht, sondern daraus dann wieder mit dem im Zweifel, oder nicht im Zweifel, sondern gerne auch mit dem Lehrenden ein Konzept entwickeln, wie man denn den nächsten Schritt gehen kann. Ne? Also es ist wie so ein Treppenstufensystem. Also ich gehe eine Stufe, bleib da stehen, verharre, check ab, ob ich den Lerninhalt für die Stufe drauf habe. Ne? Und bevor ich die nächste Stufe steige, muss ich wirklich erstmal wirklich, wirklich kontrollieren, kann ich das? Weil ansonsten gehe ich zu schnell die Treppe rauf und dann schaffe ich es nicht. Weil ich dann gewisse Dinge nicht verinnerlicht habe, nicht abrufen kann, nicht automatisiert habe.
Meinst du auch so ein bisschen, dass man in jeder Situation ja was suchen muss, was man hätte besser machen können quasi.
Ja.
Also weil die oder andersrum, bin ja auch ziemlich allergisch drauf, so Leute, die immer nichts dafür können.
Mhm.
Ja, wo, weil das ist, glaube ich, fehlende Reflexionsfähigkeit hauptsächlich. Total.
Also das ist, und das ist ja bei Kindern extrem ausgeprägt. Das muss man ja sagen. Na, also ja. Das ist auch wieder der Unterschied bei der Altersgrenze, ganz, ganz genau. Also Sportlerinnen, Sportler, die früh verstehen, dass sie für ihr Handeln selbst verantwortlich sind, für ihren Lernfortschritt selbst verantwortlich sind, die sind ja, die lernen ja viel, viel schneller.
Ja. Und es gibt natürlich Sachen, für die man nichts kann. Ja. Also es gibt wirklich Sachen, oder unser Sport beinhaltet schon auch so minimal ein bisschen einen Zufall.
Das ist ja deine Glückstheorie, die hatten wir schon mal.
Ja, die haben, das ist so, aber würde ich behaupten, dass das schon so ist. Und
führ mal nochmal aus, wenn nicht, müsste nochmal Folge 18 ungefähr müsste das sein.
Naja, es, gibt, bei.
Ja. Es gibt ja einfach schon die Situation, dass man regelmäßig die richtige Entscheidung trifft und dadurch in eine Situation kommt, wo dann was man vielleicht, naja, oder andersrum, wenn man beim Schach für immer nur 5 Züge im Voraus plant, dass man dann fährt man irgendwie ganz gut, und natürlich ist es besser, 20 Züge im Voraus zu planen, aber beim Segeln ist halt ja durchaus so komplex und durch die Umwelteinflüsse einfach manchmal nicht möglich, 20 Züge im Voraus zu planen. Und dann triffst du 10 Züge lang irgendwie die richtigen Entscheidungen, die Sinn machen, und dann ändert sich eine Variable, die hättest du sie vor 10 Zügen gewusst, dann hättest du schon die ganze Zeit was anderes gemacht, und das meine ich mit, da kommt so ein bisschen auch ein Glückselement beim Segeln mit rein. Und die Leute sind dann immer nicht schuld. Wer hätte das denn jetzt ahnen sollen? Oder auch beim Materialthema ganz oft. Ja? Oh. Was kann ich denn dafür, dass das gerissen ist und so. Ja? Mhm. Und dann kriege ich immer eine richtige Krawatte. Und und nachhaltig besser sind halt die Menschen, die sich dann in der Situation überlegen, was hätte ich dazu beitragen können, dass das nicht passiert ist, dass es besser gelaufen wäre, etc. Und manchmal ist halt das nicht irgendwie auf dem Wasser, sondern irgendwie, okay, ich hätte halt vor 3 Tagen, als ich mein Boot verladen habe, nochmal gucken können, ob XY. Oder ich hätte beim Theorieunterricht vor einem halben Jahr, da war Wetter dran, da hätte ich besser aufpassen können. So, ne? Das, ja. Also man kann quasi immer eine Kleinigkeit finden, wenn man sein eigenes Handeln reflektiert, um deine...
Dafür muss man es aber reflektieren.
Genau, um deine Terminologie zu benutzen, dann findet man auch immer was man quasi, wo man sich ein bisschen verbessern kann. Und das ist auch über alle Altersgrenzen hinweg eigentlich die zentrale Fähigkeit.
Hier ist halt in der Erwachsenenbildung versus Kinderbildung wieder spannend, dass je jünger der Mensch ist, umso weniger kann er reflektieren. Und je älter er wird, umso weniger reflektiert er auch wieder. Von Natur aus. Weil so, wir Menschen...
Ja. Ja.
Was ist?
Ich wollte kurz einhaken. Ich dachte, du wärst fertig.
Ach so.
Mal erst kurz zu Ende.
Ich wollte kurz sagen, dass ältere Menschen dazu neigen, weniger zu reflektieren, weil sie sich dann wiederum auf ihren Erfahrungsschatz verlassen und Erfahrungen in der Situation halt gemacht haben, die funktionieren. Und daher kommt dieser, wie ich finde, nicht gute Satz, das ist schon immer so und das machen wir schon immer so.
Mhm.
Das ist immer so ein Indikator dafür, okay, der Mensch reflektiert nicht mehr. Gleichwohl, wie gesagt, natürlich das einfach gegeben ist, weil da hat jemand schon mal gute, positive Erfahrungen gemacht, der hat eine Situation so gelöst, für ihn erfolgreich. Insofern ist da einfach nach Schema F das Problem ja gelöst, muss man kein neues aufmachen. Ne? Aber im Sinne des Lernens, ja, funktioniert das halt nicht.
Aber spannend ist ja gerade dieses generationsübergreifende Lernen. Also beziehungsweise eine Generation gibt einen Erfahrungsschatz an die nächste Generation weiter. Also was ich von älteren Trainerkollegen an Erfahrung so gelernt habe, das ist schon Wahnsinn. Ne? Also klar, irgendwie dieses Selbstreflexionsthema war an der einen oder anderen Stelle auch gegeben. Aber ich glaube, da muss man nochmal differenzieren zwischen irgendwie naturgegebenen Sachen, ne? Also Physik des Segelns, ne? Oder beziehungsweise Wetter, Aerodynamik, Hydrodynamik und so weiter und so fort, ist es seit 100 Jahren die gleiche. So, und halt,
würde ich
ja. Aber wenn du da auf einen Erfahrungsschatz aufbauen kannst, ne? Das ist so viel mehr wert, als dir eine Wetter-App geben kann.
Ja.
Und das meine ich. Also ich hatte das große Glück mit einem Meteorologen, der früher tätig war beim Bund Deutscher Segler, ne? Also den DDR-Verband irgendwie mal ein bisschen zusammenzuarbeiten. Und was das an der Analyse von Wetter einfach mal krass viel mehr in die Tiefe ging. Also ich habe von dem einfach mal so viel Sachen gelernt. Ja, da kommen wir gleich noch zum anderen Aspekt, aber da komme ich gleich nochmal drauf. Also erinnert mich mal dran, wie viel muss ich eigentlich selber wissen und wie viel können mir auch irgendwie Experten von der Seite streuen. Ne? Das ist aber gleich noch ein zweites Thema. Das finde ich halt spannend. Oder halt aber auch den Klassikern. Wer kann denn von euch heutzutage noch selber spleißen? Und ich habe zum Beispiel habe ich nochmal von meinem Opa gelernt. Also nicht, dass ich es jetzt noch kann, aber der wusste, wie es geht und hat mir das einmal gezeigt und ich glaube, für ein halbes Jahr konnte ich es auch. Hab's dann nicht mehr angewendet und ich glaube, jetzt würde ich mich schwer tun damit, aber da, so
du,
Sachen...
Du meinst gedrehtes Tauwerk spleißen, ne? Weil ich glaube, jeder kann Dyneema spleißen.
Ja.
Also wir reden von richtigen, von gutem Seil.
Da glaube ich, da würde ich jetzt mal einfach die These aufstellen, dass Regattasegler das nicht können.
Auf keinen Fall.
Alle anderen können das.
Ja, ne?
Ich glaube, das ist wieder unsere Brille aus diesem vorolympischen Nachwuchsleistungssport quasi. Da kann es keiner, weil was sollen wir mit gedrehtem Tauwerk? Ja, aber so Leute, die halt in irgendeinem Ostseehafen neuen Festmacher brauchen für ihre X35 oder was weiß ich, wie die Dinger heißen. Wahrscheinlich war das Bild daneben gerade, aber die können das. Im Zweifel.
Oder ich glaube auch alle, die diese ganzen Segelscheine machen, um eben mal nach Bornholm segeln zu können und so, ne?
Ja.
Die haben ja dann genug Zeit an Bord. Also das ist ja total plakativ. Ja. Aber die haben ja viel mehr den Anspruch, genau Seemannschaft zu erfahren, als wir doofen Regattasegler mit Plastikbooten, ne? Also das ist ja so der Part, wo ich immer eifersüchtig zu denen hingucke, weil die in unserem riesigen Universum gewisse Galaxien können, die ich eben gar nicht kann, sozusagen. Ja.
Aber der lustige Punkt, den du ja quasi angesprochen hast, eigentlich ist, dass du das von einem alten Menschen dass du da was von einem alten Menschen einfach weitergegeben bekommen hast oder einfach aufgesaugt hast, irgendwie beim Danebenstehen. Weil das ist ja, wir haben jetzt im ersten Teil, glaube ich, sehr über die bewusste Wissensvermittlung gesprochen. Also über die, da ist ein Lehrer oder halt eben ein Trainer und das sind Schüler oder halt eben, ja, wie heißen die Kinder bei uns in der Gruppe?
Sportler.
Ja, Sportler. weiß man nicht so genau. Und du hast jetzt einfach bei der Zusammenarbeit und beim einfachen Kontakt im Leben irgendwie nebenbei was gelernt, Flo. Das ist ja auch ein spannender Ansatz, weil das macht ja so, eigentlich sind wir ja auch immer selber so ein bisschen verantwortlich dafür, was wir irgendwie lernen im Alltag einfach, ne?
Ja, das ist für mich ein ganz, ganz zentraler Punkt auch, der natürlich aber wieder mit der Selbstreflexion zusammenhängt und mit dem Reflektieren.
Natürlich.
Natürlich. Weil abgucken, das ist ja abgucken, ne? Und von anderen lernen. Und jetzt wieder zurück in die pädagogische Theorie. Das ist nichts anderes als zeigen und gezeigt bekommen. Nur dass hier die intrinsische Motivation halt bei der es gezeigt bekommt, liegt. Also beim Lernenden, also beim Sportler. Und also auch hier, wenn ein Ziel da ist und so nüchtern ist es halt. wenn der Sportler da Bock drauf hat, dann guckt er halt ab und wenn er verstanden hat, dass Abgucken ganz schön geil ist, dann guckt er ganz, ganz viel ab. Und wie auch in anderen Häfen, wie legen die denn an und all diese ganzen Sachen.
Ne? Das ist aber lustig, weil jeder, der ein Kind gekriegt hat, versteht, dass Abgucken, Nachmachen eigentlich die zentrale Art des Lernens ist, zumindest im frühkindlichen Stadium. Ja?
Ja.
Also kennt jeder, der aus Versehen mal ein Schimpfwort neben dem Kind gesagt hat, das gerade sprechen lernt, ja, das ist sofort drin in dem Kind, ja, und aber auch alles andere, ja, Bewegungen, wie man isst, der ganze Quatsch, das wird ja alles nur durch Zugucken und Nachmachen gelernt und das ist was man ja, was manche Menschen tatsächlich irgendwie so ein bisschen verlieren, fast, würde ich behaupten. Und
na, der Part, man kann es reduzieren auf der Part, in dem der Lernende lernt, ist immer nachmachen. Mhm. Also auch beim Schulunterricht, wenn der Lehrer was an die Tafel schreibt, ist, bevor geübt wird, ein Teil, in dem nachgemacht wird, nachgeahmt wird. Ja, insofern ist dieses Abgucken, das Rausstellen, Flo, genau richtig.
Mhm. Und da mache ich jetzt mal noch einen nächsten Aspekt auf, ne? Das kommt wieder ein bisschen zurück auf meine
ist das der Teil, ist das der Zeitpunkt, wo man dich nochmal erinnert, dass du noch was anderes sagen wolltest?
Ja, genau. Also pass auf. Das Thema irgendwie, also mir hat es sehr viel weitergebracht, wenn ich neben einem Experten sitze, der Daten analysiert. Ne? So, also im Sinne von, ich saß neben einem Meteorologen und habe von dem mal irgendwie gelernt, okay, wie man irgendwie, wo man sich Daten A herholt und wie man die interpretiert. So, das, was ja irgendwie der Sportler, den wir eingangs beschrieben haben, mal kurz mit Windfinder macht. Mhm. So, und die Frage ist, da gibt es so ganz viele Aspekte. Ne? Also theoretisch kannst du ja auch ein Physikstudium machen im Segeln. Ne? Was du wirst wahrscheinlich irgendwie, die wenigsten haben Zeit dafür. Also wie viel Wissen kannst du dir überhaupt selber aneignen? Und wo kommt der Punkt, wo du dich irgendwie externe Quellen suchst? Und da ist ja jetzt auch die spannende Frage, ist meine externe Quelle ein Experte, der für mich Daten interpretiert? Oder ist mein, oder also in dem Sinne menschlich? Oder ist mein Experte dann, wie gesagt, eine technische Unterstützung, die für mich Daten analysiert? Und da spannend, um bevor ihr darauf was sagt, es gibt eine neue Doku von Boris Herrmann, ein Jahr nach Vendée Globe und so weiter und so fort, Vorbereitung aufs Nächste. Und der meinte halt, und da kommen wir wieder, schließt sich der Kreis zum Thema Erfahrung, dass das neue Boot, was sie bauen, einfach runder ist, weil die Rechenmodelle, die Wellenbeschaffenheit im Südpolarmeer falsch interpretiert haben, also falsche Daten geliefert haben und dieses Boot dann halt zu sehr in die Wellen stampfte. So, und die Erfahrung von Boris war jetzt, also okay, wir müssen das ganze Ding runterbauen, dass der Meer über die Wellen rüberspringt. Und das ist halt, da sind ganz für mich so ganz viele Experten und also dieses Expertenthema und dieses Daten- und Dateninterpretationsthema, was für mich halt auch wieder ein Expertenthema ist. Also ihr wisst, wo ich drauf hinaus will. Also, ja, also das ist ja wie groß muss der Teil an Experten sein, um erfolgreich zu segeln?
Also sich einen Experten suchen auf einem Thema bedeutet ja einfach nur, sich einen Menschen zu suchen, bei dem man dann nachmachen kann. Ne? Also das ist ja, man, wenn wir das jetzt nochmal aufgreifen wieder. Und insofern, also Experten immer gut, mehr Experten immer besser, solange man halt, also einen gleichzeitig, wenn man sich das tatsächlich abgucken will, ne, wenn man was von dem lernen will. Das andere, was du ja quasi angesprochen hast, ist dieser alte Spruch mit, gibst du einem Menschen einen Fisch, hat er einen Fisch, gibst du einem Menschen eine Angel und lehrst ihm, wie man damit umgeht, dann hat er sein Leben lang Fisch. Und das ist natürlich was man dann bei Experten und bei der Arbeit mit Experten immer im Hinterkopf behalten muss, dass man tatsächlich eine Chance hat, sich das abzugucken. Weil in gewissermaßen ist ja Windfinder auch nur ein Experte für Wetter. Ja, aber er bringt einem natürlich überhaupt nichts bei, wie er dann zu diesen Daten kommt. Da kann, glaube ich, auch zumindest der aktuelle Stand der Technik noch nicht so richtig eben uns da bedienen auf dem Gebiet, weil jetzt trotz Corona und der Notwendigkeit, gewisse, also die Schule zum Beispiel online stattfinden zu lassen, ist das Lernen ja tatsächlich einfach noch das Analogste, was wir haben. Also nur weil man jemanden vor eine Webcam setzt, ist es ja noch nicht digital. Und das ist, glaube ich, auch so ein Das ist ja einfach dann, ob der Vortrag live ist oder wie gesagt in einem Computer drin ist, immer noch das Gleiche. Richtig, die Möglichkeiten, die das Internet und Apps und einfach die digitale Welt sich da auftun, das ist ja noch nicht im Ansatz, tasten wir uns da an das Potenzial ran, weil nämlich Nachmachen halt online eigentlich überhaupt nicht stattfindet. Ne?
Ich würde das noch ergänzen. Was für einen Experten ich mir hole, wie viele Experten mir hole, ist wieder abhängig von meinem Ziel. Ne? Also wenn ich mich an dieser berühmten 80-20-Regel orientiere. 80-20-Regel heißt, ich kann 20% Aufwand betreiben, um 80% Ergebnis zu erzielen. Und wenn ich aber mehr als diese 80% von meinem nah ans Ergebnis ran möchte, muss ich signifikant mehr Zeit investieren, um diese letzten 20% zu erfüllen. Ja? Und das ist ja genau hier der Punkt. Also wie hoch ist mein Ziel gesteckt? Also muss ich mir überlegen, wie viel Experten brauche ich, wie viel Fachwissen muss ich mir dazu holen, wie viel Literatur ranziehen, oder reicht eben, wenn ich einfach nur mal eine halbe Stunde mit einem Sub auf die Warnung möchte in Rostock, einfach kurz mal in die Wetter-App gucken, ob da jetzt alles gut geht oder nicht. Ne? Das ist dieses Abwägen von Aufwand und Nutzen.
Und diese Zeitkomponente, ne? Also
genau.
Letztendlich gibt es so 24 Stunden am Tag. Und sagen wir jetzt, wenn man jetzt hochgesteckte Ziele hat, ne?
Mhm.
Ich will jetzt nicht mit der Olympiamedaille anfangen, wobei doch, das halt
irgendwie. Da wäre ich jetzt genau auch hingekommen. Das ist ja, das ist wiederum Periodisierung, ne? Aber mach du erstmal.
Ja, genau, aber halt auch genauso, wenn ich jetzt sage, okay, ich will zum ersten Mal einen Atlantik überqueren. So, ne, ist jetzt die Frage, also für mich die Frage, wie viel Verantwortlichkeit gebe ich an Experten ab? So, ne, also für den, der den Atlantik überquert, buche ich mir einen Turnplaner, ne, also mit irgendwie, der für mich Wetterdaten auswertet und kriegt nur das Ergebnis. Ja. Oder irgendwie eigne mir selber mal an, was irgendwie da für so ein System auf dem Atlantik vorherrschen. Und für meine Olympiakampagne genau das Gleiche irgendwie, ne. Genau. Wenn ich jetzt weiß, okay, 24 finden die Spiele vor Marseille, richtig, statt? Genau.
Mhm.
Schicke ich einen Experten hin, der irgendwie Wetter- und Winddaten nimmt und für mich interpretiert? Oder mache ich für mich selber irgendwie ganz viele Trainings da vor Ort mit dem Ziel, die Erfahrung zu machen? Oder vielleicht, wo ist die Kombination dazwischen? Ja?
Also für die Kombination glaube ich, dass man immer mindestens genug Wissen braucht, um zu erkennen, ob die gelieferten Daten Bullshit sind. Mhm. Also wenn ich quasi, um das Beispiel mit der Thermik in Kiel, mit der Seabreeze in Kiel nochmal zu nehmen, ich muss ja gar nicht so richtig im Detail verstehen, wie Seabreeze funktioniert oder warum, oder mir Gedanken machen, wie dann das Tiefdruckgebiet, was über Land steht, irgendwie nachhaltig irgendwas beeinflusst. Ja? Kann man ja Doktorarbeiten drüber schreiben, muss man ja aber nicht. Aber man muss quasi man muss genug darüber wissen, dass wenn man Windfinder aufmacht und einen sehr heißen Tag in Kiel das sieht und dann ist da kein Wind angesagt, dass man sich dann einmal kurz fragt, na, warte mal, Moment, wenn die Sonne ballert, dann könnte doch da auch Seabreeze sein, oder nicht? So auf das Niveau muss man eigentlich, denke ich, in ja. immer kommen, eigentlich in fast allem, was einem das Leben so hinwirft.
Genau, und dann ist es wieder eine Mischung aus dem Lernenden und dem Lehrenden selbst, ne? Weil du kannst natürlich auch das ganze Beispiel wieder auf den Gardasee übertragen. Du kannst auch am Gardasee die Windfinder-App mal probieren.
Ja.
Und spätestens am dritten Tag Gardasee haben die Kinder auch kapiert, dass die hier auch auf alle Fälle gar nicht funktioniert. Ne? Und dann kommen sie immer auf den, dann erfinden sie den Witz, das ist ja mehr ein Winderfinder als ein Windfinder.
Und du hast ganz schön lustige Kinder.
Ja. Und das stellen sie am dritten Tag am Gardasee fest, ne? Weil. Ja. Da stimmt es halt nicht. Aber da muss man sagen, wiederum hat die Windfinder-App dazugelernt. Muss ich jetzt aus meiner Erfahrung berichten. weil es ist mittlerweile so, dass sie auf alle Fälle, auch wenn die Stärke nie stimmt, trotzdem morgens in der Regel Nordwind anzeigt und nachmittags Südwind.
Das ist ja schon mal was.
Ja, das heißt, da haben sie auf alle Fälle schon in dem Rechenmodell ein bisschen mal dazugelernt.
Und ich meine, man kann ja die App trotzdem noch benutzen. Insofern als dass, wenn Sonnenschein am Gardasee angezeigt ist, dann weiß Temperatur,
ja.
Oder wenn halt eben Regen angezeigt ist oder bewölkt, dass man daraus kann man ja dann selber seine Schlüsse ziehen.
Was dafür muss man reflektieren und Fachwissen haben.
Dafür muss man wieder auf dem Niveau sein, dass man
ja.
erkennt, ob da Bullshit angezeigt wird oder
ja.
nicht.
Ja. Ja. Also ich würde auch auf dein Wetter-App-Beispiel nochmal aus der Praxis gerne mal erzählen. Weil mir helfen als Trainer da sehr die Wetter-Apps,
oh ja.
um gewisse Lagen einzuschätzen. Und wir können ja eigentlich Toni, wir können ja heute als Beispiel nehmen, oder? Heute war hier Mistra-Lage in hier. Mhm. Und das bedeutet, dass es einen extrem starken Nordwind gibt. Und die Wetterprognose war so, dass es zum Nachmittag weniger wird. Und man weiß, man kann sich da mittlerweile auf diese Wetter-App schon so verlassen, dass es irgendwann weniger wird. Die Frage ist natürlich, ich kann jetzt nicht sagen, in der Wetter-App steht jetzt 14 Uhr, wird es weniger. Ne? Aber ich habe es ganz praktisch so gemacht, dass ich geguckt habe, Prognose, dann noch ein anderes Wettermodell über eine andere App mir angeguckt habe. Und die Wetter-Online-App, die finde ich auch einfach nur nochmal als Gegenpol, nochmal zu checken, wie sind da die Werte. Da war es so, dass nachmittags um 16, 17 Uhr immer noch hohe Böen angesagt waren. Also dachte ich mir, Windfinder ist sehr optimistisch, die anderen sind ein bisschen konservativer. Und dann habe ich mir am Flughafen hier und hier einfach regelmäßig die Messwerte angeguckt. Und die Messwerte sind sehr lange sehr konstant gewesen. So. Und dann wurde es irgendwann aber so, dass die Böenausschläge weniger wurden. Und dann wusste ich, jetzt kommt also irgendwann der Moment, wo der Wind nach unten geht. Mhm. So, und dann haben wir unsere Boote auf Kurs abgelegt.
Ja. Du nimmst also ja die einfach mehr Datenpunkte quasi. Mhm. Verlässt dich nicht auf eine Quelle,
genau,
sondern nimmst, und das macht ja zum Beispiel die Windy-App, finde ich auch sehr gut, die ja das dir tatsächlich wieder abnimmt fast, ja, indem sie mehrere Wettermodelle in mehreren Zeilen darstellt. Ja. Und dann kannst du sehen, okay, die sagen alle 20 Knoten an, zack, boom, das wird dann schon stimmen.
Ja.
Oder der eine sagt 10 an, der andere sagt 30 an. Okay, es weiß offen, also die raten also offensichtlich alle.
Ja.
Und dann muss man halt eben, kann man sich halt eben auch nicht so richtig drauf verlassen. Ja, aber das ist wieder tatsächlich eine, weiß ich nicht, hat man da Wissen, wenn man mehrere Wetterberichte vergleichen kann.
Ja, du hast ja das Wissen darüber, das ist Erfahrung dann auch wieder, ne?
Und das ist Erfahrung.
Welche App wie funktioniert, ist auf alle Fälle an der Stelle wichtig. Ich habe auch aufs Wasser geguckt, ne, muss man auch sagen. Also ich habe nicht nur dumm in die App geguckt, ich habe auch aufs Wasser geguckt, wie entwickeln sich dort die Schaumkronen und alles. Auch das ist natürlich Erfahrung. Und das Wissen, das können wir hier natürlich auch mal droppen. Diese Apps, wie du schon gerade gesagt hast, Toni, es gibt, korrigiert mich, aber soweit ich weiß, zwei große sozusagen Computer mit jeweils einem Rechenmodell. In beide Computer werden alle Wetterdaten dieser Welt reingehackt und beide haben halt einen anderen Algorithmus. Insofern gibt es zwei verschiedene Wetters, die sozusagen ausgerechnet werden.
Okay, ich dachte mal, dass es mehr sind tatsächlich, aber gut,
ich weiß
es auch einfach nicht.
Ja. Und an diesen... Diese Daten werden zur Verfügung gestellt und dann nehmen gewisse Meteorologen, was auch immer, wieder Apps oder Wetterberichte oder Deutscher Wetterdienst oder wer auch immer, dann nochmal die lokalen Punkte dazu und machen nochmal ihr Unterwettermodell. Aber zentral gibt es aus meiner Kenntnis zwei globale Wetterrechnungen, aus denen dann, je nachdem wer gerade wo seine Lizenz gekauft hat, dann das örtliche Wetter gemacht wird. So, insofern das und mein Erfahrungswissen ist, für mich, die Wetter-Online-App scheint offensichtlich das eine Modell quasi zu verfeinern und Windfinder das andere. So ist meine persönliche Erfahrung und so fahre ich eigentlich da mit einem Mittelwert sozusagen oder was Toni sagt, mit einem Abgleich sehr gut. Und so bin ich bis jetzt, also toi toi toi, aber die letzten 10 Jahre nicht auf die Nase gefallen.
Aber das ist ja genau das Spannende. Das hast du, weiß ich gar nicht, ob explizit erwähnt, aber zu sagen, okay, man guckt nicht immer nur auf den Ist-Zustand, sondern auf eine Tendenz. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig in der Bewertung. Und da ist halt so ein Punkt, den ich komischerweise nicht verstehe, aber ich bin auch kein Dickschiffsegler, ist dieses On-Target-Segeln. Also irgendwie auf ein Messinstrument gucken und sagen, ja, wir sind on target. Wo ich mir denke, ja, vielleicht geht ja auch noch mehr als target. Also das ist das was mir total schwerfällt. Aber das, vielleicht kann uns das mal jemand erklären, der Dickschiffssegler ist. Aber das ist halt immer das, was ich nicht verstehe. Irgendwie, wenn man, also ich habe ja irgendwie den Ansatz als Segler, immer das Bestmögliche rauszuholen und dann zu gucken, wo die Grenze ist. Ne? Und da will ich mir nicht von einem Instrument sagen lassen, ja, du bist jetzt on target. Wo ich mir denke, ja, aber
ja, kann ich leider auch nichts zu sagen.
Sehe ich genauso. Bei mir ist der Ehrgeiz zu doll ausgeprägt.
Ja, ich muss dann bei immer an Boris denken, da im Südpolarmeer, das fand ich ein Video, also das ist mir nachhaltig in Erinnerung geblieben, wo er halt irgendwie so ein bisschen erzählt und dann, man sieht so seine Anzeige da mit dem Autopiloten und dann sagt er, ja, er findet es jetzt bei den Wellen eigentlich irgendwie immer ganz sympathisch, irgendwie so bei 16, 18 Knoten und dann siehst du diese Anzeige immer weiter nach oben klettern, 20 und er guckt dann schon so nervös hin und 22 und guckt er immer nervöser hin und so bei, weiß ich nicht, glaube ich 26 oder so, lässt er mehr oder weniger relativ nervös einfach
alles fallen
und drückt da relativ wild drauf rum auf dem Gerät, bis das Boot wieder gemütlich auf 16 Knoten runterkommt. Und das ist natürlich was wir schon auch haben bei uns in der Sportnische quasi, wenn wir sagen, wir machen auf der Zielkreuz, wenn wir vorne sind, ein bisschen weniger Risiko quasi. Da hat man das ja auch so ein bisschen, aber das ist mir auf jeden Fall nachhaltig in Erinnerung geblieben, dass das im Offshore-Bereich auf jeden Fall da andere Prioritäten sind und natürlich das Maximum rausholen, immer in Bezug auf, dass ich nichts kaputt mache. Ne? Das ist.
Ja.
Apropos nachhaltig, ich mache jetzt mal noch ein Fass auf. Und zwar die Frage, die ich mir auch immer stelle: Fängt jeder Mensch an, bei Null zu lernen oder sind nachfolgende Generation schlauer als Generation davor? Also meine, übertragen.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, sag mal.
Und das nochmal spezifiziert auf eine olympische Kampagne. Fängt jede olympische Kampagne bei null an?
Das oder kommt auf den Dachverband an, Flo.
Oder wäre es halt cool, wenn man Erfahrungswerte gerade im olympischen Segeln weitergeben könnte?
Mhm. Also,
ich bin froh, dass du antwortest, weil ich muss mir zusammenreißen.
Ja, nee, ich mache einfach jetzt den pädagogischen Part, Toni. Du kannst dann den anderen machen. Peter, also da ist sich die Wissenschaft einig, dass das Wissen nicht vererbt wird. Also du hast Anlagen, die vererbt werden können, wie schnell du Wissen aufnehmen kannst und lernen kannst. Da gibt es schon signifikante Zusammenhänge. Ne? Also, aber auch dort ist man sich immer noch nicht ganz einig, dass, also es gibt ja dieses Social Gap, ne? Kinder von Professoren werden natürlich von Anfang an ganz anders gefördert als Kinder von Kassierern. So. Das ist ja ein ganz, ganz großes Thema in der Bildungsgleichberechtigung. Und gerade in Deutschland bilden wir uns ja immer wieder ein, dass alle die Chance haben, vom Tellerwäscher zum Millionär und so. Aber die Eliten haben halt ganz, ganz andere Möglichkeiten zu fördern und machen das halt von Anfang an und immer und haben da im Zweifel auch Zeit für und was weiß ich nicht, für Aspekte. Insofern kann ich deine Frage grundsätzlich, es wird kein Wissen vererbt, also es sind nicht die Irr, wer der Schwarm gelesen hat. Ne? und
was ja aber ein evolutionärer Vorteil ist, also im Vergleich zu einer Schlange oder einem Krokodil, die aus dem Ei schlüpfen, ihre Instinkte beherrschen und mehr oder weniger von Tag 1 alleine überlebensfähig ist ja das, also die kommen ja, die erfinden nie einen Computer, weil sie nicht lernen können überhaupt im Leben. Insofern ist ja eigentlich unser System sehr vorteilhaft.
Ja, deswegen ist der Mensch ja auch sozusagen die Krone der Schöpfung, weil wir, genau was wir jetzt diskutieren, Verhältnis Lernender, Lehrender, abgucken, nachmachen und reflektieren und optimieren, das führt dazu, dass wir eben da sind, wo wir jetzt sind von dem Wissen. Ja. Ne? Und das kommt dann vielleicht auch dazu, dass es so Bemerkungen gibt, boah, das wird immer schnelllebiger, man muss immer viel mehr wissen. Aber genau das führt auch dazu, dass höher, schneller, weiter, ne, dass neue Rekorde aufgestellt werden, weil man einfach immer weiter optimiert und man einfach weiß, dass wenn man Marathon gewinnen möchte, kann man nicht 80 Kilometer einfach am Stück rennen und dann sage ich, jetzt laufe ich 40 Meter schneller, sondern man muss irgendwann auch mit Intervalltraining anfangen. Ne? Mhm. Und so hat man einfach diesen Teil einfach optimiert. Und jemand, der heute geboren wird, der probiert nicht mehr erst aus, noch 80 Kilometer vorher zu rennen.
Ich tue mir immer mit so didaktischen Ansätzen schwer, die so sehr viel auf Ausprobieren und selber erfahren beruhen.
Mhm.
Also differenzielles Lernen ist so ein Schlagwort,
ja.
Weil ich also natürlich muss man den Menschen einen Raum geben, ein paar Erfahrungen zu machen und so weiter. Aber man kann ja, also es ist ja quasi völlig wahnsinnig, den Leuten zuzumuten, dass sie sich das alles selber erarbeiten. Genau. Was ja. Wir schon wissen. Ja? Also das kann ja nicht funktionieren.
Deswegen kommst du ja nie um den Frontalunterricht drumherum.
Genau, ja. Ein ja. Stück weit kommst ja. In anteilig, musst du den auf jeden Fall immer ein bisschen mit drin haben für ein paar Sachen. Ja. Und wenn wir das jetzt nochmal auf das, was Flo ja auch schon angesprochen hat, beziehen mit den Olympiakampagnen oder ja aber auch, hat ja auch im Verband, auf Vereinsebene immer die gleiche Frage, wenn irgendwelche Sportler dann aus der Gruppe wieder rausgehen, dann nehmen die ja auch, und auch in Firmen, ja, wenn irgendwelche Leute gekündigt werden oder kündigen oder in Rente gehen, die nehmen ja so unglaublich viel Wissen mit, was dann auch einfach erstmal weg ist. Also natürlich, wenn jetzt der Trainer konstant ist zum Beispiel, dann bleibt in dem Trainer was erhalten. Aber es ist ja tatsächlich einfach so, dass wir können uns mundfusselig reden manchmal. Die Kinder, also jetzt in unserem Fall sind es ja Kinder und Jugendliche, die auf sehr hohem Niveau irgendwas machen, die können es manchmal einfach entweder besser ausdrücken oder einfach sie vermitteln mehr das Ziel, warum das jetzt wichtig ist gerade. Na, wenn der das sagt, dass das wichtig ist, dann wird das schon so stimmen, wenn der dumme Alte das da sagt.
Thema, ne? Motivation und Ansprache, ne? Also wie.
Und immer, wenn dann, du hast ja im Opti einfach durch die Aussteiger, du hast es in den Jugendbootsklassen, dadurch, dass die Leute irgendwann Abi machen oder halt eben an den Bundesstützpunkt gehen, du hast es in den Olympiakampagnen, weil sie halt einfach aufhören. Du hast, und halt wie gesagt, in allen Firmen, also eigentlich hast du es ständig, das Wissen auch immer wieder verloren geht, quasi. Mhm. Und wer dafür eine Lösung hat.
Ja, gibt es auch ganz viele Forschungen und so, die nennen sich institutionelles Lernen und institutionelles Wissen. Ne? Das sind die beiden Punkte. Ne? Also, wie viel Wissen ist in der Institution Deutscher Seglerverband vorhanden?
Und kriegt man das da raus?
Genau. Und wie viel kann die Institution dazu lernen? Wie viel Kapazität hat die Institution, um genau das Wissen von unseren 3 Olympiamedaillen nicht zu verlieren? Ja. Und jetzt kann sich jeder überlegen, es gab ja gerade die Berichte, wie viele Sportler aufgehört haben. Wie viele
Institutionen? Erfreulich wenig.
Erfreulich wenig haben aufgehört.
Ja. Weil dann, erfreulich wenig haben aufgehört, weil damit haben wir zumindest das Problem ist nochmal 3 Jahre vertagt.
Genau, aber alle, die vorher in der zweiten Reihe waren und auch ganz, ganz viel Wissen hatten, über die redet ja keiner. Ja, Flo, ich bin also in deiner Ecke.
Ja, genau, also das Thema ist halt, ich glaube, Erfahrung kannst du nicht weitergeben. Nur die musst du machen. Die Frage ist halt aber, um so banal.
Nein, Erfahrung kannst du nicht weitergeben, aber du kannst wieder institutionell dazulernen oder der Lehrende kann dazulernen und dafür sorgen, dass jemand schneller Erfahrung sammelt.
Genau, die Frage ist halt zum Beispiel.
Erfahrungsoptimierung.
Trimdatenbanken, warum gibt es die nicht? Also warum sind jedes Mal die Trimdaten weg, wenn ein Sportler aufhört? Ne? Mhm. Also ich meine, das ist sicherlich das Goldstopp-Element in der Olympiakampagne, ne? Aber da muss es ja irgendwie Möglichkeiten geben, dass da zumindest irgendwie für einen abgesteckten, sensiblen Bereich die Daten weitergegeben werden. Ne? Halt, oder auch der Austausch auf Trainerebene.
Das kann einfach Besitz vom DSV sein. Der DSV kann einfach Rechte dran haben.
Ja, da sind Trainer tatsächlich so Hamster, ne?
Ja.
Weil, also auch, ist natürlich auch ein finanzielles Interesse, wenn das ein Alleinstellungsmerkmal von dir ist auf dem Arbeitsmarkt, dass du dieses und jenes kannst und weißt, dann bist du natürlich gefragt. Aber eigentlich in dem Moment, wo du Wissen erwirbst in Arbeitszeit,
absolut,
dann gehört das Wissen auch dem Arbeitgeber. Er muss nur so schlau sein, das auch nachhaltig zu sichern.
Ja.
Ne? Also und das findet eigentlich ja.
Aber jetzt könnte der Flo ja schnell aus der Sonne kommen, weil für sowas gibt es heutzutage Datenbanken, oder?
Mit Sicherheit.
Mit Sicherheit, ja, okay, na dann. Schönen Tag noch in See, ne?
Ja, aber das ist, glaube ich, genau, das ist halt der Punkt. Also, ich glaube, die clevere Verarbeitung von Daten, das ist. Seit, keine Ahnung, bestimmt mit 20, 30 Jahren gibt es dafür technische Möglichkeiten. Das ist überhaupt nicht das Thema mehr.
Aber frag mal genau, Google.
Genau, dieses Datenbewusstsein und vor allen Dingen dieses nachhaltige Bewusstsein von Daten zu schaffen, um halt institutionelles Lernen zu ermöglichen, das, glaube ich, fällt ganz vielen Institutionen in dem Fall schwer. Also das ist ja klar, irgendwie Deutscher Seglerverband ist für uns am naheliegendsten, ne? Aber das ist ja auch nicht mal auf olympischen Niveau so, sondern es gibt ja, glaube ich, da spreche ich jetzt mal aus der Hecke, glaube ich, kaum bis wenig oder fast gar kein Wissensangebot, was der Dachverband in einer aktuellen Art und Weise in Form von irgendwie Online-Wissensdatenbanken oder so halt auch für die Vereine zur Verfügung stellt. Ne? Aber das gleiche Thema gibt es ja halt auch in der Wirtschaft auch.
Also da muss ich kurz angeben, Flo.
Ja.
Der Brandenburger Seglerverband hat vor 3-4 Jahren ein Handbuch für Vereine entwickelt. Das ist quasi mal niedergeschrieben, was so jeder Vereinsvorsitzende so für sich wissen muss. Ne?
Ja.
Also mit der Idee, dass wenn jemand Vereinsvorsitzender wird, eben nicht vor einem leeren Raum sitzen und sagen, okay, was mache ich jetzt hier eigentlich?
Ja.
Und einfach nur seine Ideen für seinen Verein umsetzt, sondern dass da auch mal drin steht, was da alles dranhängt. Ja? Und das auf den unterschiedlichsten Ebenen für die Vereine. Und das hat der DSV für sich adaptiert und für ein DSV-Handbuch draus gemacht.
Das ist auf der Webseite vom DSV tatsächlich relativ als prominent auf der Startseite.
Als PDF-Download oder was?
Credits an meinen Arbeitgeber.
Nee, als Online-Wiki.
Ja.
Quasi. Das ist schon, das ist schon weit vorne und im Endeffekt müsste man, glaube ich, es ist halt, Wikipedia ist ja quasi schon so ein bisschen so das Vorzeigebeispiel von viel Wissen wird angehäuft und immer verbessert und weitergegeben und mehr. Und man müsste halt quasi viel Mitarbeit irgendwie ermöglichen und eher so eine Art, die Arbeit tatsächlich im DSV muss ich eigentlich auf redaktionelle Tätigkeiten dann quasi beschränken, in dem Fall würde ich behaupten. Ne? Also viele Experten füttern und die Leute wissen gerade so genug, um halt eben auszusortieren, was Quatsch ist und was halt und wo es was sinnvoll ist und wo es halt hingehört und machen dann da die redaktionelle Arbeit. Also das wäre, glaube ich, ein System, wo wir das da irgendwie quasi ganz gut umsetzen könnten. Aber da habe ich tatsächlich noch die Frage an dich, Flo, und das ist eher, glaube ich, eher eine Einschätzung. Glaubst du, dass wir da einfach vielleicht an einem ungünstigen Zeitpunkt in der technischen Entwicklung sind? Weil, was ich meine, ist, früher, also weit früher quasi, gab es irgendwie sowas wie den Dorfältesten quasi. Der hat sein Wissen irgendwie angesammelt, irgendwem weitergegeben und das lief irgendwie immer so. Aber es war halt quasi beschränkt auf ein Gehirn. Ja? Und jetzt mittlerweile haben wir digitale Möglichkeiten, aber wissen ja auch, dass wir diese digitalen Möglichkeiten noch nicht verstanden haben und bis vor kurzem die Computer auch noch nicht im Ansatz leistungsstark genug waren, um das tatsächlich auszuschöpfen. Und quasi gibt es das Szenario, dass wir in, keine Ahnung, 20, 30 Jahren auf diese Zeit jetzt gerade zurückblicken und sagen, okay, da waren wir einfach so ein bisschen so, wie wenn man aufs Internet der 90er Jahre zurückblickt, ja, und sich denkt, ja, okay, das waren halt die Kinderschuhe, alles gut. Hast du da eine Einschätzung?
Ich verstehe die Frage nicht.
Wird es automatisch besser in 20, 30 Jahren oder?
Ach so, nee.
Weil wir einfach in der Datenverarbeitung besser werden, weil vielleicht einfach gewisse KI-Prozesse uns was abnehmen, etc. Was halt aber
also jetzt das Erfahrungswissen quasi noch schneller erlernt wird.
Ja, na und besser auch okay. Gespeichert wird und aufgearbeitet wird.
Also die Technik wird immer besser. Ich das glaube, ist schon mal was gut. Das. Ich glaube, was das grundsätzliche Thema ist, und da müssen sich alle Beteiligten bewusst sein, dass man Datenbanken auch mit Wissen füllen muss. So, und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, halt ein Punkt, der im Moment nicht gegeben ist, um das jetzt mal im Verband, aber auch auf Verein zu bleiben. Ne? Also ich glaube, ist immer die Abwägung, wie viel Wissen kaufe ich mir ein für einen Zeitraum X? Ne? Also irgendwie kaufe ich mir jetzt den Honorartrainer, der dann Wissen irgendwie kurz da lässt und dann wieder weg ist. Also ist das nachhaltig? Oder habe ich, und da sind wir bei diesem Zeitraum von 30 Jahren, habe ich nicht mit einem nachhaltigen Zeitraum viel mehr davon, wenn ich Wissensgaps, die es bestehen, also wenn ich dafür sorge, dass die Leute, wo ich weiß, okay, die sind also binden sich für eine gewisse Zeit und sind dem auch offen, dem ganzen nachhaltigen Wissensthema gegenüber, da Konzepte zu entwickeln, um die aus- und weiterzubilden, mit dem Wissen, dass das, was dann bei rauskommt, auch nachhaltig im Unternehmen bleibt. Oder halt im Verband bleibt oder im Verein bleibt.
Genau, ja, oder allein die Anstellungsformen so wählen, dass die halt langfristig da sind, weil sie eine Festanstellung haben oder was auch immer und dann genau die Daten halt, wie wir gerade gesagt haben, dem Arbeitgeber gehören und nicht ein Honorartrainer, der das alles von seinem privaten Rechner macht und dann peng, ne?
Also im Sinne, wenn man sich jetzt das komplette Verbandsstruktur von oben nach unten anfängt, wenn wir jetzt mal unten anfangen, ne, ist es halt irgendwie nachhaltig, dass ob die Kinder zu gewissen Honorartrainern rennen, anstatt irgendwie in Verbandsstrukturen zu trainieren. So, ne? Weil wir halt ja wissen, irgendwie so ein Honorartrainer im besten Fall hat er nur ein monetäres Interesse dran, aber nicht in der nachhaltigen Ausbildung.
Nee, der ist teurer, der ist viel besser.
Ja, genau. So, ne? Und wenn wir das fast jetzt vom Anfang betrachten und am Ende halt irgendwie frage ich mich da, wie clever ist es, dass unsere ganzen Bundestrainer alles Legionäre aus dem europäischen Ausland sind. Oder halt aus dem Ausland sind. So, ne?
Ja, die Frage habe ich ja halt gerade kurz vorher beantwortet, ne? Also ich sehe auch genau wie du. Nachhaltige Anstellungen führen halt dazu, dass das Wissen halt im Zweifel da bleibt und der DSV zu einer lernenden Organisation werden kann. Ne? Soll aber nicht heißen, dass sie mit Honorartrainern keine lernende Organisation sein können. Ne? Also auch da könnte man Strukturen schaffen, in denen das möglich ist. Und genauso sind Festanstellungen natürlich aber auch so, dass man irgendwann betriebsblind wird und müde und was weiß ich nicht alles. Ne? Also das sind jetzt zu viele Variablen drin. Aber insgesamt geht es darum, Strukturen zu schaffen, um das Ganze nachhaltig zu gestalten, um das Wort nicht zu benennen, um es lernen, um aus dem DSV oder der Institution, was auch immer es ist, eine lernende Organisation zu machen. Und das machen vor allen Dingen, können das ja auch im Zweifel gute Unternehmensberater machen. So ist ja nicht, ne? Das ist ja deren Arbeitsfeld. Die machen ja nicht nur Jobs rationalisieren und Leute kündigen, sondern die machen eigentlich ja genau das, Unternehmen so ausrichten, dass sie optimiert sind und jetzt nicht nur im finanziellen Bereich, sondern auch, damit es die in 10 Jahren noch gibt.
Ich finde ja tatsächlich, Sachen irgendwo aufschreiben, ist ja vermeintlich relativ einfach. Das Wissen dann aber tatsächlich so aufzubereiten, dass es dann auch für Menschen von Nutzen ist in der Zukunft, das finde ich tatsächlich fast den schwierigeren Part, um ehrlich zu sein. Weil Beispiel ist, ich mache im Urlaub 5.000 Fotos oder 10.000 oder was weiß ich, was möglich ist heutzutage. Dann speichere ich die alle ab in einem Ordner auf einer externen Festplatte.
Roadtrip aus Kroatien.
Zum Beispiel, ja. Und dann kann ich mir die natürlich immer wieder angucken, aber so richtig sinnvoll kann ich mir die nicht angucken. Also die Arbeit, es macht sich keiner die Arbeit daraus, irgendwie ein schönes Fotobuch zu machen. Also kann ich mal ja auch digital einfach nochmal den Ordner mit den 100 besten Fotos oder so, das muss ja nicht ein gedrucktes Ding sein am Ende. Die Arbeit machen sich tatsächlich relativ weniger. Und wenn ich dann quasi jemandem zeigen will, wie es halt eben in Kroatien aussieht, dann habe ich jedes Mal wieder sehr viel Arbeit von neuem, mich durch irgendwelche Fotos zu wühlen. Und der Prozess ist halt auch nochmal echt tricky. Ne, ich habe nichts davon, die Daten, oder ich habe wenig davon, die irgendwelche Stromdaten aus Marseille im Rohformat irgendwie abgeheftet zu haben, ordnervoll. Ja, das ist tatsächlich auch wieder, die nützen mir wenig, ohne dass sie kombiniert sind mit den Erfahrungen, die dann mit diesen Daten gemacht wurden
eigentlich. Aber das finde ich spannend. Das Problem ist ja erkannt. Ne? Also da gibt es auf alle Fälle Firmen, die ja versuchen, Daten sichtbar und interpretierbar machen, die genau das in Diagramme packen und all sowas. Da vertraue ich jetzt auch voll in die Technik und in die Algorithmen. Ja. Dass bei der Frage, ob das in 20 oder 30 Jahren besser ist, glaube ich, dass man über diese 5000 Bilder Roadtrip Kroatien kann man locker einen Filter rüber sausen lassen, wo man gewisse Parameter eingibt und sagt, blauer Himmel, blaues Wasser, die drei Gesichter, eine Zypresse muss drauf sein und schon werden mir alle, keine Häuser, und dann werden mir alle Bilder davon rausgeworfen, die ich haben will. Also ich glaube, diese Algorithmen, die gibt es ja bestimmt jetzt schon, die optimiert in 20, 30 Jahren auf jeden Fall. Also, weil du gefragt hast, ob das besser sein wird.
Also haben wir jetzt herausgearbeitet, der DSV muss einen Unternehmensberater einstellen und einen Data Scientist.
Ja.
Anstatt einen Disziplintrainer.
Nein, das eine meinetwegen noch ein Disziplintrainer. Okay, aber ja, in Ergänzung dazu, der DSV Strukturen schaffen, dass das Wissen der Disziplintrainer am Start bleibt. Und vielleicht auch irgendwelche nachhaltigen Ideen haben, dass ehemalige Olympiateilnehmer vielleicht nicht sofort wechseln, sondern vielleicht noch ein, zwei Jahre beim DSV bleiben, während sie ihr Studium zu Ende machen oder was auch immer. Ja?
Weil hätte vielleicht auch
ein Nachwuchssportler ja nochmal ein größeres Interesse, diesen Weg zu gehen, wenn er weiß, dass er nach Olympia auch noch ein bisschen aufgefangen ist. Wäre keine These.
Wie viel Fliegen hast du jetzt mit einer Klappe dran gekriegt gerade?
Gott sei Dank sind hier nicht so viele Mücken wie sonst.
Ja, das stimmt.
Aber ich glaube, um das, ich wäre jetzt auch in die gleiche Kerbe gesprungen, habe zu sagen, ja, irgendwie, wenn der Sportler am Anfang unserer Sendung dann irgendwie vielleicht irgendwo nochmal kurz ein bisschen zusätzliches Material findet zu seiner Windfinder-App und dann sieht, naja, Kiel bei den und den Bedingungen solltest du nicht unbedingt nur auf deine Windfinder-App vertrauen, dann haben doch alle gewonnen.
Ja, da noch, also müssen wir langsam mal ein bisschen hier wieder die Kurve kriegen, ne? Da hätte ich noch den Praxistipp, das Buch Windstrategie.
Ja, ist gut.
Das ist irgendwie 80 Seiten und da steht alles über Wind drin, was man wissen muss. Wenn man davon 30 Seiten liest, hat man ausreichend Wissen, um in küstennahen Gebieten klarzukommen.
Ja, und genau, das ist aber der Punkt, wo ich hin will. Also ich könnte jetzt noch drei geile Bücher sagen, die ich mir auch alle zusätzlich reingezogen habe zu Windstrategie. Waves and Tides ist zum Beispiel auch eins, aber wir sehen an den Buchnamen, die kommen alle, sind zur Verfügung gestellt, ja meistens von der Royal Yacht Association, nicht vom DSV. Und das ist halt das, wo ich hin will.
Ja, gut, aber da lebe ich aus meiner Perspektive mittlerweile in einer globalisierten Welt. Und wenn sich der DSV auf das konzentriert, was wir ihm eben gerade vorgeschlagen haben, und die Sache mit der Literatur außen vor lässt, dann ist doch gut. Also, die müssen nicht alle fliegen, meine Klappe schlagen. Da kann man sich auch drauf verlassen. Das Buch ist schon geschrieben, warum soll man es neu schreiben? Ne?
Auch so eine Sache, die jede Fachliteratur immer hat. Auf Englisch gibt es mehr als publiken deutschen Sprache. Ne? Das ist einfach so, ja.
Ich glaube aber, wenn wir das System verbessern wollen, ne, irgendwie auf allen Ebenen, ich rede jetzt nicht nur von Gewinn von olympischen Medaillen, dann dürfen wir nicht immer nur darauf schielen, was irgendwelche anderen Verbände, die vermeintlich mehr Erfolg haben als wir, schon gemacht haben, wenn sie es uns dann nicht zur Verfügung stellen. Das meine ich, ne? Also die Frage ist, wie viel Griffen kann man abgreifen?
Ja, das stimmt natürlich, ja.
Jungs!
Junge, haben wir gesprudelt, wa?
Aber wirklich.
Haben wir gesprudelt.
Ist ja fast so, als ob wir ein bisschen was auf dem Herzen hatten.
Ja, aber ich glaube, vielleicht auch einen großen Anteil die Sonne, die wir alle bekommen haben. Flo in Kiel und wir hier.
Bist du zu viel Sonne gekriegt.
Frische Dosis Vitamin D bewegt einiges, ja.
Hammer.
Jungs, ich wünsche euch eine wunderbare Zeit in hier. Wie lange seid ihr jetzt noch da?
Bis Ende der Woche.
Dimanche.
Also, wenn die Podcast-Folge on-air geht, dann sind wir leider schon wieder am Einpacken.
Ja, und was macht ihr dann auf der Rücktour von hier nach Deutschland?
Oh.
Dann reflektiere ich mich.
Flo will was anderes hören.
Ist egal.
Ich will erstmal meins sagen, okay. Dann können wir das sagen, was Flo hören will. Ich mache die Folge Nummer 23 von diesem Podcast an und reflektiere, was ich hier erzählt habe und versuche, beim nächsten Mal wieder ein bisschen besser zu sein.
Und ich höre beim Autofahren die Viel Wind um Nix Roadtrip Playlist auf Spotify.
Nice, jetzt haben wir. In diesem Sinne, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Flo. Au revoir.